先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ja, herzlich willkommen zum Tomasio's Club. Heute in einer besonderen Konstellation, denn Ulrich Johannes Schneider sitzt in der Mitte und Bettina Kremberg wird zusammen mit mir, mein Name ist André Lahmann, für die, die mich noch nicht kennen, diesen Tomasius Club moderieren. Nur kurz zum Tomasius Club, für diejenigen, die den noch nicht so richtig kennen. Und zwar, wir sind eine lose Gruppe quasi von Wissenschaftsbegeisterten, die monatlich Veranstaltungen machen hier im Horns Erben und Wissenschaftler einladen und mit ihnen über ihre Bücher sprechen. Den Tomasius Club gibt es seit 2006. Ulrich Johannes Schneider hat ihn mit gegründet quasi. Das ist jetzt aber sozusagen die erste Veranstaltung, in der er quasi unser Gast ist. Oder was heißt quasi? Und wir uns mit ihm über ein Buch von ihm unterhalten werden. Und zwar ist das die Erfindung des allgemeinen Wissens. Enzyklopädisches Schreiben im Zeitalter der Aufklärung. Dieses Buch hier. Bevor wir aber mit der Besprechung des Buches anfangen, habe ich gedacht, stellen wir auch nochmal Ulrich vor. Weil vielleicht sind ja auch neue Gäste anwesend.
Vielleicht stellst du dich auch kurz noch mal ein bisschen näher vor, was du machst.
Ach so.
Woher du kommst, ganz kurz.
Okay, gut. Also wie gesagt, mein Name ist André Lahmann. Ich habe Philosophie studiert, meinen Magister bei Ulrich quasi geschrieben und habe mich hauptsächlich mit IT-Technologie und dem Thema der Autorschaft auseinandergesetzt, weshalb ich auch vielleicht ein bisschen zu dem Thema halt auch etwas sagen kann, aber naja. Und arbeite jetzt halt in der Universitätsbibliothek und bin sozusagen da auch am Sortieren des Wissens beteiligt, im IT-Stuff letztendlich, programmiere dort und versuche da eben auch das ein oder andere Projekt sozusagen eben zu strukturieren. Das so sozusagen zu mir. Ich bin im Tomasius Club seit ein paar Jahren tätig, aber bis jetzt eigentlich immer nur hinter der Bühne und heute das erste Mal auf der Bühne. Ich hoffe, man sieht meine Röte nicht zu sehr. Gut, zu Ulrich. Ulrich studierte Philosophie, Germanistik und Musikwissenschaften in Frankfurt am Main und in Berlin. Promovierte dann in der Philosophie auch in Berlin, das war 1988, und hat dann nach einigen Forschungsstipendien im Ausland, unter anderem halt in Paris und in den USA, hat dann habilitiert hier in Leipzig, ist auch seit Anfang der 90er in Leipzig wohnhaft und wirkt hier und ist also eines sozusagen einer seiner Themenschwerpunkte ist die Wissensgeschichte und auch die Bibliotheksgeschichte. So, und da hat er vor allem eben in seiner Funktion von 1998 bis 2005 als Leiter der Abteilung Forschungsprojekte und Forschungsplanung der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel eben auch einige Projekte eben geleitet, die mit unserem heutigen Thema sehr eng zusammenhängen. Und zwar von 2004 bis 2007 das DFG-Forschungsprojekt Sachliche Erschließung von Johann Heinrich Zedlers Universallexikon. Und dieses Projekt hat offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen, denn wir sitzen jetzt heute hier 2014 zusammen und besprechen, werden jetzt uns über ein Buch unterhalten von Ulrich, das er letztes Jahr veröffentlicht hat, was sich eben dezidiert mit dem Zedlers Universallexikon auseinandersetzt und sozusagen eigentlich ein Themenschwerpunkt ist, der ihn nicht loslässt. Gut.
Also wie gesagt, das Buch ist ja 2013 im Aufbauverlag erschienen, Akademieverlag, Entschuldigung. Es hat drei Teile, ist relativ kurz gehalten, also an anderthalb Tagen, wenn man sich bemüht, durchlesbar. Die drei Teile befassen sich eingeklammert durch Prolog und Epilog mit Sachlichkeit, das allgemeine Wissen und drittens Enzyklopädie als Medizin. Die Frage, die sich mir nach der Lektüre gestellt hat, ist zunächst, soll dieses Buch so eine Art Nachruf auf die Enzyklopädie in Buchformat sein? Weil ja heutzutage kaum jemand noch ins Regal greift und nachblättert, sondern alle irgendwie schnell im Internet suchen und die Suchmaschinen rattern lassen. Also was hat dich an diesem Thema fasziniert? Also ist es nochmal so ein Abgesang?
Nein, auf keinen Fall, ja. das enzyklopädische Schreiben, das ist ja eine Aktivität, das gibt es ja heute noch. Hauptbeispiel ist bei mir immer die Wikipedia und ich vergleiche auch ganz oft direkt Zedlers Universallexikon mit der Wikipedia, weil das beides Lexika sind, die stark mit dem Publikum dialogisieren, die das Publikum einbeziehen, das einladen, dort hinein zu schreiben. Bei der Wikipedia ist das natürlich ein Prinzip. Bei Zedler ist es eher die Ausnahme. Also Zedler sagt man immer, weil das Universallexikon von dem Leipziger Verleger Johann Heinrich Zedler herausgegeben wurde und man sagt immer kurz der Zedler. Man sagt das auch unter anderem deswegen so kurz, weil man sonst niemanden weiß, der da was geschrieben hätte. Man kennt eigentlich nur den Verleger, dann auch noch die Herausgeber, aber man kennt die Autoren eigentlich nicht. Anders als in der Wikipedia, wo man das ja nachvollziehen kann. Also wenn mich dieses Projekt nicht loslässt, was es auch keineswegs tut, ich bin da immer noch dran, dann deswegen, weil dieses Unternehmen im 18. Jahrhundert hier in Leipzig extrem modern war, in ganz vielen Hinsichten. Und dieses Buch reflektiert so die ersten 10 Jahre meiner Beschäftigung damit. Sind ja auch Aufsätze gewesen, die ich mit der Absicht, sie in einem Buch zu organisieren, geschrieben habe. Das war dann nachher doch viel mühevoller, diese Aufsätze umzuschreiben. Aber das war schon sehr wichtig. Und man kann auch sagen, es gibt nichts anderes zum Universallexikon. Also ich bin der einzige Experte. Also.
Der Einäugige unter den Blinden. Du beschränkst dich auf die Zeit der Aufklärung. Warum? Also was fasziniert dich gerade an dieser Zeitepoche? Denn die meisten von uns kennen vielleicht noch Brockhaus oder Meyers oder andere Konversationslexika, aber eben diese Zeiten der Aufklärung, wo vor allen Dingen der Vergleich zwischen französischer, englischer und deutscher enzyklopädistischer Tradition sozusagen begonnen hat, den machst du ja jetzt nochmal stark. Wie stark liegt dir an diesem Aufklärungsprojekt und für wen hast du eigentlich dieses Buch geschrieben?
Für alle die sich für die Aufklärung interessieren und die sich fragen, was eigentlich Aufklärung ist und die Diderot'schen Brillen ablegen wollen. Diderot, französischer Schriftsteller, Intellektueller, Philosoph auf Französisch auf alle Fälle, hat eine berühmte Enzyklopädie mit herausgegeben, die Encyclopédie, die in ganz Europa gelesen wurde, weil damals las man vorzugsweise Französisch, wenn es um neuere Sachen ging. Und es hat sich eingebürgert, dass man dieses Werk, was wirklich sehr gut geschrieben ist zu großen Teilen, man kennt die Verfasser alle, dass dieses Werk verwechselt wird mit der Enzyklopädie, mit dem Enzyklopädischen. Das ist aber ganz verkehrt. Also das ist so ein kämpferischer Punkt, den ich mache in diesem Buch. Der Beginn der Enzyklopädistik ist tatsächlich Zedlers Universallexikon. Das ist eine anonyme Arbeit am sachlichen Wissen.
Das musst du uns jetzt erstmal erklären. Warum ist das der Beginn?
Weil es ist das allererste Lexikon, was das allgemeine Wissen exponiert, also was sich nicht auf Fächer beschränkt. Ne? Der Vorredner sagt, ja, 22 Lexika kommen hier zusammen. Man muss nur mal auf der Titelseite gucken, dann zählt man schon mal 38 verschiedene Wissenschaften. Und da ist die Forstwissenschaft nicht dabei, die ist aber auch drin. Also es ist ein Lexikon, das sich aus anderen Lexika ernährt, hat dem Verleger übrigens auch Schwierigkeiten eingebracht hier in Leipzig. Die konkurrierenden Verleger hatten das befürchtet, dass er das macht. Und damals hatte er erst 12 Bände angekündigt. Ja, das wurden noch, niemand ahnte, inklusive er selber nicht, dass es mal 68 werden würden. Und aber von vornherein war das Lexikon darauf angelegt, sein Lexikon andere Lexika aufzuessen und sie sozusagen zu reproduzieren. Dieses Reproduzieren des Wissens, das ist ja das enzyklopädische Schreiben. Da passiert etwas mit dem Wissen, das Fachwissen wird Sachwissen und so weiter. Und wenn ich jetzt nochmal kurz den Schlenker zu Diderot machen kann, Diderot wollte aufklären, er wollte erleuchten, er wollte belehren auch und die Dinge zurechtrücken. Ja, da kann man viele Beispiele bringen. Das ist hohe Literatur, das kann man auch heute noch sehr schön und gerne lesen. Das ist aber eigentlich nicht das, was man in einer Enzyklopädie sucht. Ja, wenn man nach Wikipedia greift, da will man nicht Habermas lesen. Ja, wenn man die Enzyklopädie Britannica, wenn man danach greift, da will man auch nicht irgendeinen Intellektuellen lesen. Man will Wissen, kontaktieren, man will etwas Sachliches wissen. Und das unterscheidet sich sozusagen, da unterscheiden sich diese französische Tradition, sage ich mal, die eine Ausnahmeerscheinung ist mit Diderot, von der deutschen Tradition, die sehr viel normaler ist. Beides findet aber in der Aufklärung statt. Und wenn ich jetzt sage, ich habe den Aufklärungsbegriff lieber assoziiert mit Zedlers Unternehmung als mit Diderot, da könnte man sich jetzt noch länger drüber unterhalten.
Das heißt also, deine Intention war also in der Unterscheidung von französischer und deutscher Enzyklopädistik, das, was die Franzosen gemacht haben, diesen programmatisch aufklärend zu arbeiten, gegenüber so einem pragmatischen, nutzerorientierten, Autorschaft zurücknehmenden Ansatz, das stark zu machen halt, also das auch dafür die Fahne hochzuhalten und zu sagen, das ist eigentlich das Moderne, was uns unterscheidet von diesen französischen Unternehmen.
Also die Franzosen sind große Enzyklopädisten und haben ganz wahnsinnig tolle Werke hervorgebracht. Louis Moreri zum Beispiel, Dictionnaire historique, 1674 in einem Band in der ersten Auflage erschienen, dann dauernd neu aufgelegt. Der Autor war dann längst tot, er hat gerade mal die zweite Auflage noch erlebt. Bis zur 10. Auflage, dann 1759, dann 20. Auflage in 10 Bänden. Ist ein Wunder an Enzyklopädie. Es ist ein historisches Lexikon. Es geht nur über Länder und Orte und Familien. Es ist sozusagen eine Verzettelung Europas. Am Anfang nur des katholischen Europas. Der Moreri war Mönch. Später dann mit Hilfe von Verlegern in Amsterdam. Die haben das sozusagen entkatholisiert und dann wurde es immer so allgemeiner. Und das ist zum Beispiel eines der bestgeschriebenen, bestorganisierten geografischen Lexika, und ich habe niemanden in der Geschichte angetroffen, der darüber gearbeitet hat, und ich kenne bis heute niemanden, der darüber arbeitet. Das ist eine ganz bedeutende französische Lexikontradition, und da gibt es noch viele andere. Die Französische Akademie hat schon im 17. Jahrhundert wunderbare Werke herausgegeben. Also die Franzosen gehören voll und ganz bis heute übrigens auch mit der Enzyklopädieforschung dazu und auch zu den praktischen Ursprüngen der Enzyklopädistik. Einzig Diderot ist eine Ausnahme. Das ist ein Schriftsteller, der hat das, wie man so sagt, gehijackt. Also der hat das okkupiert, dieses Genre. Der hat es sich selber zunutze gemacht. Das ist auch ein sehr schönes Werk geworden. Aber es ist ein Werk von Diderot, beziehungsweise von D'Alembert oder wer auch immer der Schriftsteller ist. Als Enzyklopädistik ist es eine Ausnahme, weil es ein Meinungswerk ist und kein Sachwissenwerk.
Die andere Enzyklopädie, die du dem Zedler-Lexikon gegenüberstellst, ist ja von Chambers hier die Cyclopedia. Ja. Und ich meine, was du dort halt stark machst, eben im Unterschied zu Zedler, ist, dass sowohl Diderot, der eben wohl das, also die Enzyklopädie halt ein wenig überhöht hat, wie du selber schreibst, dass eben in den Enzyklopädien davor und auch zum Teil noch danach, nach Zedler, aber dann eben zunehmend abnehmend quasi, die Systematik immer noch ganz hochgehalten wurde. Und wenn man nun eben sich überlegt, okay, also das Zedler-Lexikon als Bollwerk der eigentlichen Aufklärung, stellt sich natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage, was das an Aufklärung bedeutet. Ja, also ich meine, wenn man das Wissen nicht mehr ordnet, wenn man das Wissen nicht in irgendeine eine bestimmte Form halt bringt, sondern einfach nur noch alphabetisch aufreiht und dem Leser es eigentlich nur überlässt, dass er ein gewisses Interesse hat, danach sich sozusagen dann eben in dieser Auflistung irgendwie orientiert und mit dem Wissen dann halt irgendwas macht, ohne dann halt tatsächlich, was ja bei Zedler eben nicht der Fall ist, also ohne dieses Wissen in ein bestimmtes System verorten zu können, was ist dann Aufklärung?
Das ist eine gute Frage. Das führt irgendwie in das zentrale Problem. Ist eine Enzyklopädie eine Art von genialer, selber intellektueller Verzettelung des Wissens? Oder ist sie bloß eine Verzettelung des Wissens? Ja? Also ist das einfach irgendeine Ordnung, zum Beispiel eine sprachliche Ordnung, die ja nur gar keine ist? Ja? Also nach dem Alphabet irgendwas zu ordnen, macht es leicht findbar, aber es ist ja keine Ordnung, es ist bloß eine Anordnung. Oder sollte man von der Enzyklopädie nicht verlangen, dass sie mehr macht, ja? Irgendwie disziplinär oder irgendwie systematisch operiert? Und dieses Verlangen nach systematischer Ordnung des Wissens, das findet man in der Enzyklopädietradition sehr früh schon und sehr spät noch und immer mal wieder in Fachenzyklopädien. Manchmal sind Fachenzyklopädien regelrechte Lehrwerke. Ja, es gibt in Deutschland eine Tradition, im 19. Jahrhundert Enzyklopädien zu schreiben. Das ist quasi eine Einleitung in die Wissenschaft. Wenn das heißt Enzyklopädie der Theologie, dann ist das eine Einleitung in die Theologie. Wenn das heißt Enzyklopädie der Rechtswissenschaft, so hießen auch die Vorlesungen. Das war also durchaus verschwistert mit diesem enzyklopädischen Bemühen, eine Ordnung zu bringen. Und was mich so sehr fasziniert ist, wie in der Aufklärungszeit dieses Ordnungsbemühen so nach vorne kommt. Also wirklich nach vorne kommt, in die Vorwörter kommt. Es steht vorne drin, aber eben auch nur vorne drin. Ja? Und das ist so schön, der Chambers zum Beispiel, der macht dieses große Tableau auf im Vorwort. Ja? Da steht dann links Knowledge. Ja? Da steht so ein Balken Knowledge. Und dann wird das immer, immer differenzierter und rechts stehen 64 verschiedene Wissenschaften oder 72, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, von der Heraldik bis zur Theologie und so weiter. Und die Idee ist, dass sozusagen alle diese Wissenschaften sich über Zwischenglieder zuordnen lassen, einem großen Korpus des Knowledge, des Wissens. Und wenn man dann reinguckt, dann hat er versucht, in den Artikeln immer darauf hinzuweisen, zu welcher Wissenschaft jeweils ein Begriff oder so etwas gehört. Aber, und das kann man heute eben mit den elektronischen Nachweissystemen viel besser machen, man kann sehen, dass diese Verweisungstechnik, diese Referenzierung eigentlich scheitert. Ja. Bei ihm weniger, weil er alleine das gemacht hat. Über Chambers weiß man nichts, also er war ein Wahnsinniger, hat ganz viel gelesen und ganz viel zusammengeschrieben und aus dem Zusammengeschrieben dann eine kondensierte Form gemacht, hat wohl nie studiert und hat das eben sozusagen selber, das Werk, diese Verzettelung hat er gemacht und auch die Verlinkung, würde man heute modern sagen. Bei Diderot war, ist das eher so, Diderot hat der Heerschar von Autoren das auch mit als Auftrag gegeben, bitte strukturiert mir das Wissen, gebt an, zu welcher Wissenschaft das gehört. Und das ist nun nachgewiesenermaßen einfach misslungen. Also es ist der allergrößte Teil der Verweisungen geht schief. D'Alembert selber hat in seinen Artikeln sich überhaupt nicht dran gehalten und es gibt zum Beispiel so geniale Verweisungen wie auf Geschichte. Ja, das ist dann einfach viel zu groß und allgemein. Selbe Problem bei der Enzyklopädie Britannica, die aber dann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts es intelligenterweise einfach unterlassen hat, irgendein Schema anzunehmen. Nicht, dass das Schema nicht sinnvoll wäre, nicht, dass es nicht sinnvoll wäre, eine Ordnung des Wissens anzugeben. Das hat man in der Universität ununterbrochen versucht, das haben Philosophieprofessoren und andere immer wieder versucht. Aber man kriegt schlicht das Wissen nicht komplett unter. Zumal, wenn man, wie bei Zedler, eben auch noch Geschichte und Biografie reinnimmt. Das kann man ja gar nicht systematisieren.
Was ist dann aber mit dem Bedürfnis nach Orientierung? Also worauf, auf welche Bedürfnisse antwortet dann so eine Enzyklopädie?
Ja, das ist jetzt die große Frage. Warum sind die Enzyklopädien so erfolgreich? Ja. Und da gibt es sicher zu verschiedenen Zeiten mehrere Gründe. Warum sind sie besonders im 18. Jahrhundert dann so erfolgreich geworden? Warum konnte Zedler diese 68 Bände tatsächlich verkaufen? Also wir wissen schon, er hat beim Band 19 pleite gemacht und dann musste ein Kaufmann einspringen und musste ihm das Unternehmen retten. Und der hat dann auch pleite gemacht, aber erst nachdem das Ding zu Ende war. Übrigens die Tatsache, dass er pleite gemacht hat, hat dazu geführt, dass wir Akten darüber haben. Ja, das hilft und diese Akten werde ich auch demnächst hier im Stadtarchiv mal einsehen. Das habe ich nämlich neulich erst realisiert, dass da welche sind, beziehungsweise mir wurde es gesagt. Anyway, also das so ein Foliant, also ziemlich groß, der kostete 2 Reichstaler. Das war eigentlich billig. Ja? Also, aber natürlich, die Leute dachten, sie kaufen 8 oder 12 Bände. Ja? Dann ist die Investition getan und das Alphabet erschöpft und ich umso viel klüger. Und aber dann, als der Band 19 beim Buchstaben L angekommen war, hat man schon irgendwie geahnt, dass es mit 8 Bänden nicht zu schaffen ist. Ja. Und dann hat sich das ewig ausgedehnt, aber es ist eben nicht, niemand ist pleite gegangen. Man hat es dann, am Schluss hat man quasi, ich will nicht sagen die Sau rausgelassen, aber jedenfalls hat man einfach überhaupt keine Rücksicht auf Länge mehr genommen. Also der Artikel Wien ist ein Buch für sich, ein wunderbar zu lesendes Buch, so eine Art Spaziergang durch Wien und dann gehen wir rechts in die Hofburg und solche Sachen, ja. Aber man kann auch den Artikel über Wurzen lesen. Alles, was mit W anfängt, ja, ist besonders lang. So. Und da hat offensichtlich Geld keine Rolle mehr gespielt. Jetzt muss man sich aber überlegen, eine Enzyklopädie funktioniert nur, wenn sie auch verkauft wird. auch die berühmte Encyclopédie, die französische, war in der ersten Foliantenauflage überhaupt kein bisschen erfolgreich. Erst die Quart- und dann die Oktavausgaben haben dann den Verleger zum Gewinn geführt. Ja, der Verleger, der dann andere Unternehmungen anfasste, auch Revisionen der Enzyklopädie, mit denen er dann Schiffbruch erlitt, wie überhaupt schon das 18. Jahrhundert gepflastert ist mit unerledigten, nicht durchgeführten Enzyklopädien. Trotzdem muss man ja, hat man nur diesen Anhaltspunkt. Man hat den Anhaltspunkt, dass das ein Markt war, der bedient werden konnte. Und auch wenn man weiß, dass der Brockhaus im 20. Jahrhundert eben auch vom berühmten Zahnarzt gekauft wurde, der einfach was für den Schrank brauchte, weil es eigentlich gut aussah, Bücher als soziale Dekoration, ohne dass da jemand lesen wollte. Also auch wenn man weiß, dass es solche sekundären Buchliebhabereien gibt, war dennoch, glaube ich, ein genuines Bedürfnis, etwas wissen zu können, worin man kein Experte ist. Und man ist fast nirgendwo Experte. Also wenn man irgendwo Experte ist, ist das eines von 70, 80 Disziplinen. Also ist man quasi nirgendwo Experte. Ja? Und das kann man ja doch selber nachvollziehen. Ja? Also so wie man heute, was weiß ich, dauernd auf Wikipedia nachguckt, so hat man eben früher dauernd da nachgeschlagen für Gott weiß welche Fragen. Und wurde dort sozusagen informiert, wo man sich vorher nicht so auskannte. Das ist natürlich sehr schwach.
Ist das auch schon so eine Art von einer Selbstbehauptung, also gegenüber irgendwelchen Autoritäten, die mir vorgesetzt werden, dass ich versuche, mir durch Lexika Wissen anzueignen, um sozusagen erstmal einen allgemeinen Überblick über bestimmte Dinge zu haben, um, wie du schreibst, Vertrauen zum Arzt beispielsweise herzustellen und dergleichen. Also um sozusagen mir selbstbestimmt etwas beizubringen und dann etwas auch alleine einschätzen zu können. Ist das so ein Bedürfnis, was irgendwie nach Selbstbehauptung der eigenen Person und dem Umgang mit den Gegebenheiten, dem Überfluss von bestimmten Informationen oder Fachwissen, das mich dann auch okkupiert, also auch mit Termini, die ich nicht verstehe, dem Lateinischen, also dass dagegen revoltiert wird?
Ja, also die Information Overload, ja, too much to know. Die Amerikaner sind immer ganz fasziniert von dieser Idee, dass es irgendwann mal jemandem aufgefallen sei, dass man nicht alles wissen könne und dass es deswegen Techniken geben muss, das irgendwie hinzukriegen, dass man sich wenigstens orientiert, ja. Ich glaube nicht, dass das irgendwann neu war. Ich glaube, das gab es immer. Es gibt ja auch enzyklopädische Werke, Plinius und Ähnliches schon in der Antike. Es ist also vielleicht anthropologisch. Aber es ist schon ein Unterschied, wie ich eine Enzyklopädie schreibe. Ich kann da unterschiedliche Effekte mit erreichen. Und wenn ich jetzt mal das Beispiel Aderlass bringen kann, ja. Also der Artikel Aderlass, den habe ich mal verglichen in einer medizinischen Enzyklopädie aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von James, Robert James. Und dort wird der Aderlass in einem Lexikon, das ganz deutlich für Ärzte geschrieben ist, wird hingeschrieben, also Bloodletting oder es heißt sogar Bluten, größtes anzunehmendes Unglück des Chirurgen. Ja, also er hat aus Versehen eine Ader geschnitten. Ja, so Patienten üblicherweise danach tot. Ja, also er warnt davor und sagt, man soll eben vorsichtig sein. Aderlass, also zur Ader lassen, eigentlich ja zur Vene. Also niemand hat die Ader angeritzt, außer hier im Auge konnte man das tun. Aber normalerweise hat man eine Vene angestochen, um durch den Blutverlust die Kräfte des Körpers anzuregen, neues Blut zu bilden und dadurch eine Kräftigung zu erreichen. Das war ein sehr, sehr bekanntes, beliebtes Mittel im 17. und 18. Jahrhundert. Und man kennt das aber auch schon aus dem Mittelalter, wo es so solche Aderlassmänner gibt, ja, also so große schematische Darstellungen mit den verschiedenen Punkten am Körper, wo man überhaupt Blut abzapfen kann. Hier gegen die Leber, da gegen die Augenleiden und so weiter und so fort, gegen Kopfschmerzen, wo auch immer. Ich fantasiere jetzt ein bisschen, also es ist eine genauere Kartografie des Körpers, die sich natürlich überliefert hat und nach der alle behandelt haben. Auch nachdem Harvey entdeckt hat, dass es einen Blutkreislauf gibt, wonach es evidentermaßen ziemlich irrelevant war, wo man das Blut ab... Es war sowieso dasselbe Blut, das floss ja überall. Ja. Und daraus machen jetzt Diderot und der Autor von Zedler, vermutlich ein Herr Winkler, machen jetzt dann doch etwas Unterschiedliches. Beide allgemeinen Enzyklopädisten, Diderot und der Autor des Universallexikons haben so etwas wie den James gelesen. Diderot kannte das sehr gut, hat das mit übersetzt ins Französische. Sie schreiben aber einen ganz anderen Artikel, nicht einen für Fachleute, sondern einen für Laien und schreiben gleich am Anfang beide, auf Deutsch und auf Französisch steht dann drin, das ist eine Therapie, das ist eine Maßnahme, den Körper zu kräftigen. Das ist schon mal sehr gut. Sie nehmen den Standpunkt sozusagen des Patienten ein. Und dann wird das mit dem Blutkreislauf erklärt und dann gibt es den Unterschied. Dann sagt der avantgardistische Intellektuelle Diderot oder sein Schreiber, der Autor des medizinischen Artikels, der sagt dann, also Publikum, HW, ja, hat das entdeckt mit dem Blutkreislauf. Deswegen, bitteschön, macht dem Arzt keinen Ärger, der jetzt sagt, wo er euch gerne stechen möchte. Ja, denn der Arzt soll das auswählen, der ist der Experte und es ist egal, wo er euch sticht. Ja. Es muss nicht für ein bestimmtes Leiden an dieser Stelle sein und für ein anderes Leiden an einer anderen Stelle. So, das ist richtig, was er sagt. Es ist aber auch sehr belehrend. Ja? Und etabliert den Arzt nicht als eine technische Autorität, aber schon als eine, sozusagen, die ich unbedingt respektieren muss. Der Zedler schreibt dasselbe. Man solle dem Arzt sozusagen da hörig sein und von ihm dargestochen werden, wo der Arzt es entscheidet. Aber, und jetzt kommt der Zusatz, um dem gemeinen Mann zu gefallen, also dem Jedermann, könne man, so geht dann der Artikel weiter, könne man durchaus auch, also der Arzt könne durchaus auch respektieren, wenn die Leute nun darauf bestehen, an bestimmten Stellen zur Ader gelassen zu werden, weil ja der Blutkreislauf besteht und es also egal ist, wo, könne man auch auf den Patienten hören, wenn der nun diese Einbildung hat, dass es ihm hilft, am Ohr oder am Knie gestochen zu werden. Ja? Das finde ich viel raffinierter. Ja? Also die Einsicht, die bei Diderot sozusagen in ein Expertenwissen des Arztes umgedreht wird, der als Autorität gegenüber dem Patienten auftritt, ist schon okay und kann unbedingt Aufklärung genannt werden. Das Wissen, was der Zedler vermittelt, indem er sagt, hier Arzt, Patient, das ist eine Interaktion. Und wenn der Patient sich besser fühlt dabei, dass man ihn dort behandelt, wo er es gerne möchte, und es macht ja nichts vom medizinischen Standpunkt aus gesehen, es ist bloß unnötig, dann doch lieber auf den Patienten zu hören. Das finde ich eine andere Art von Aufklärung, die weniger stark das Expertenwissen betont. Und ich würde dann einen solchen Artikel, der so etwas unterstreicht, wie dem gemeinen Mann zu gefallen zu sein, eher auch eine therapeutische Absicht unterstellen. Das ist nicht eine Aufklärung, sondern das ist nicht eine Aufklärungsabsicht in intellektueller Hinsicht, sondern es ist eine Absicht auf Hilfe.
Ja, dahin zielt ja auch sozusagen das letzte Kapitel, ja, Enzyklopädik als Medizin. Aber deine Intention ist ja, das enzyklopädische Schreiben auch in den Fokus zu rücken. Und zwar gerade im Unterschied von Fachwissen und Sachwissen. Was macht denn diesen Unterschied so besonders greifbar? Worin besteht denn jetzt der Unterschied dieses besonderen Schreibens? Was macht denn die Leistung dessen überhaupt aus? Ist es nicht nur ein Abschreiben oder ein Zusammenfassen? Was sind die Kriterien für einen wirklich guten Artikel, der für Laien etwas darbietet, mit dem sie auch Hilfe zur Selbsthilfe bekommen?
Vielen Dank für diese Frage. Jetzt kann ich mal ein Vanillebeispiel loswerden. Ja? Also der beste Artikel über die Vanille steht im Universallexikon. Er ist komplett abgeschrieben aus einem ins Deutsche übersetzten französischen Lexikon von Leméry, dem berühmten Begründer der Chemie. Dieses Materialien- oder Drogenlexikon hat einen Artikel über die Vanille, der 1:1 in der deutschen Fassung in den Zedler gewandert ist, aber dort ergänzt wurde. Der Fachartikel über die Pflanze Vanille, ihre Eigenschaften und was sie so ausmacht, ist ergänzt worden um einen kleinen Paragraphen, einen kleinen Absatz, wo drin steht, wo sie gefunden wurde, Entdeckungsberichte, ja, wie sie so genannt wird in den verschiedenen Kulturen, wann sie nach Europa dann kam und dort verwendet wurde und am Ende, ganz wichtig, ein Rezept, Schokolade mit Vanille. damit man auch eine praktische Anwendung davon hat. Ja? Und das in meiner Interpretation macht das aus dem Fachartikel, dem sozusagen chemisch-botanisch-medizinischen Fachartikel Vanille, einen Sachartikel. Ja, da ist jetzt alles drin, was man zur Vanille wissen will. Also vom Namen bis zur Geschichte bis zur praktischen Anwendung. Ja? Und die Tatsache, dass im Zedler fast kein Tier und keine Pflanze ohne Rezept hinten dran hat schon viele Leute begeistert. Und in Wolfenbüttel gibt es das private Produkt eines Zedlerbegeisterten. Es gibt solche, auch heute noch. Man schaue auf die Daten, auf die Webseite hisdata.de. Das ist so ein Zedler-Fan. Ich habe gerade vorgestern mit Herrn Priest telefoniert, der in einsamer Arbeit dort sozusagen Artikel abschreibt. Und es gab eben schon im Vorcomputerzeitalter jemanden, der für seine kranke Frau alle Rezepte aus dem Zedler abschrieb. Eine große Sammlung, ein Typoskript von mehreren hundert Seiten. Also das Abschreiben ist Grundprinzip einer so großen Enzyklopädie, aber das hat unterschiedliche Qualitätsstufen. Im Falle der Vanille ist das sehr gut gelungen, würde ich sagen. In vielen anderen Fällen nicht. Also der anderes oft zitiertes Beispiel ist der Artikel Spanien, der aus einem Reisebericht von Madame Aulnoy abgeschrieben wurde. Und wenn Frau Aulnoy dann eben nach Madrid kommt zu einem ganz bestimmten Tag und sein Reisetagebuch, da schreibt sie, ja, wir kamen abends an, es regnete und die Leute aus Madrid waren alle ein bisschen finster gesonnen und schlecht drauf und so weiter. Dann steht im Zedler, also dass es in Madrid häufig regnet und Leute schlechter Laune sind. Ja. Das ist sicher keine Glanzleistung. Anderes Beispiel, da gibt es viele und da müsste man eben auch noch viel mehr untersuchen. Der Artikel Russland ist aus ganz vielen Quellen zusammengeschrieben. Der ist ganz offensichtlich redigiert worden, also in einer Weise, wie das ja auch zum Schluss noch für Brockhaus galt, die ja hier in Leipzig 40 Leute in der Redaktion hatten, um tatsächlich zu prüfen, ja. Ist das Wissen so, wie wir es bisher aufgeschrieben haben? Muss das erweitert werden? Was nehmen wir noch rein? Was wird dafür auch rausgelassen? Das muss auch immer wieder entschieden werden. Und diese Anstrengung, die kann man im Zedler auch beobachten. Aber er hat nicht durchweg diese Qualität. Ja? Das ist dann eben ein Standard, der erst dann im 19. Jahrhundert gesetzt wurde und der dann bis ins 20. Jahrhundert gilt. Und der gilt auch cum grano salis für die Wikipedia, obwohl dort die Kontrollmechanismen andere sind. Und weil das eben ein offen im Netz fungierendes Lexikon ist, ist es auch wackeliger sozusagen.
Das sind sozusagen die Artikel, die eben durch eine Redaktion halt tatsächlich bearbeitet wurden. Aber es gibt ja beim Zedler auch diese Besonderheit, dass es halt diesen Aufruf gab, Artikel beizusteuern. Also du schreibst in dem Buch, dass es hauptsächlich Biografien gewesen sind. Ja, also dass man sich zu seinen Stammbäumen äußern sollte und dass man sogar, wenn man halt das nötige Kleingeld hatte, auch seinen Stammbaum grafisch darstellen lassen konnte durch einen Stich. Aber das ist ja schon eine ziemlich fortschrittliche Herangehensweise, also wie man es halt auch da, also wie man es nimmt, ne? Also ich meine, letztendlich ist so eine Bühne eines Lexikons auch vielleicht, also ich weiß nicht, ich habe mir, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, irgendwie hört sich das auch ein wenig an, wie bei Wikipedia die ganzen Celebrities, die sozusagen die eigenen Artikel bearbeiten, die etwas zurecht schieben und die natürlich auch politisch ausnutzen, was ja halt auch thematisiert wird in deinem Buch. Wie kann es dazu, also ich meine, gab es so etwas schon vorher, dass halt irgendwelche Lexikons Leute dazu aufgerufen haben, tatsächlich Beiträge beizusteuern? Ich meine, kann man da überhaupt noch von einer Redaktion sprechen, wenn die geöffnet wird, also komplett? Und wurden diese Artikel auch letztendlich unbearbeitet übernommen? Oder kann man da so ohnehin nichts zu sagen? Weiß ich nicht, ob man noch die Originale noch findet.
Der große Enzyklopädienforscher Robert Darnton, der hat mal diesen Fund gemacht in Neuchâtel von einem riesigen Archiv, das ihm Aufschluss gab über sehr viele Prozesse im Hintergrund sozusagen, im Backoffice dieser Enzyklopädie. Und das fehlt uns komplett beim Zedler. Es gibt kein Archiv, es gibt keine Quellen oder sehr wenige und sie sind nicht sehr aussagekräftig. Und insbesondere über die Vorgänge der Redaktion haben wir so keine Nachricht. Es stimmt, es gibt diese erstaunlichen Aufrufe in den Bänden 1921 und 23, als Ludovici eben der ehemalige dann Philosophieprofessor, also er wurde ein ehemaliger Philosophieprofessor in dem Moment, als er die Redaktion dieses Lexikons übernahm, weil er hat dann nie mehr was anderes gemacht. Der hatte aber diese Idee, die sicher der Zedler mitgetragen hat. Über Zedler möchte man wirklich mehr wissen. Ja, der Mann hat dieses Lexikon konzipiert, da war er 24. Ja, er war kaum hier angekommen in Leipzig. Kommt aus Breslau, hatte in Freiberg sozusagen die erste Buchverlegererfahrung gemacht und man weiß ganz wenig über ihn. Er hatte 7 Kinder, die alle gestorben sind. Er selber ist auch mit 46 Jahren gestorben, kaum dass das Lexikon zu Ende war. Und der Artikel Zedler im Zedler, ja, sagt nur, dass er besonders viel Vergnügen daran fand, mit den jeweiligen Widmungsträger der Bände irgendwie zu dialogisieren, brieflich und so weiter. Das muss man jetzt nicht so ernst nehmen. Aber vermutlich hat er keinen großen Einfluss gehabt, dann nach diesem Bankrott sowieso auch juristisch nicht, auf die Anlage des Lexikons. Aber als Logistiker im Hintergrund hat er schon einiges bewegt und vielleicht von Anfang an. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eben seine Idee war oder die von Ludovici. Dafür gibt es jetzt bisher noch keine Belege. Ich glaube, es ist sehr ungewöhnlich, ja. Es zeigt den Charakter der Offenheit dieses Lexikons zum zeitgenössischen Publikum. Und es zeigt natürlich auch die Gefahren, die damit verbunden sind, weil einige Artikel sind ersichtlich Werbeartikel für bestimmte Familien. Die sind definitiv so eingekauft worden, ja. Kupferplatten, also irgendwelche Abbildungen hat man auch mal versucht und dann war das zu teuer und dann hat man gesagt, ne, wenn ihr uns die Kupferplatte bezahlt, dann zeigen wir auch euren Stammbaum und so. Also das ist genau wie heute in der Wikipedia. Da gibt's ja manchmal so Disclaimer und da steht dann drin, dieser Artikel ist eventuell einseitig oder ist nicht vollständig, nicht neutral und so weiter und bitte helft uns, den zu verbessern. So ähnlich war das damals auch. Das Lexikon wird da so zu einem Spiegel der Gesellschaft. Das hat mich fasziniert und auch konkret dann veranlasst, den Vergleich mit der Wikipedia auch zu ziehen.
Aber zu was für einem Spiegel? Also ich meine, du schreibst, dass es eben keine Subskribentenlisten gibt. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, es muss ja eine bestimmte Auflage davon gegeben haben. Also ich meine, wie weit ist die überhaupt verbreitet, das Zedler-Lexikon? Also ich meine, du als Direktor der Universitätsbibliothek weißt wahrscheinlich halt vielleicht auch, in welchen Bibliotheken noch diese Exemplare halt vorhanden sind. Ich meine, ich habe irgendwie noch gesehen, dass es 1961 sogar nochmal einen Nachdruck gab davon. Ja. Ja. Aber so die Originalauflage, wie muss man sich das vorstellen? Also ist das irgendwie eine kleine Auflage gewesen von 10.000 Stück, die hier irgendwie im Umkreis von Leipzig kursiert ist? Oder
eine kleine Auflage von 10.000 Stück. Es war eine kleine Auflage von etwa 800 bis 1.000 Stück. Ja, das war aber eine mittlere Auflage. Also das weiß man jetzt aus verschiedenen Anhaltspunkten. Man kann die Papierpreise berechnen und gucken, wie kommt er mit 2 Reichstalern überhaupt auf seine Kosten? Was muss er eventuell bezahlen? Aber es gibt auch, als Ludovici übernimmt, gibt es Briefwechsel und da fällt mal die Zahl von 858 Exemplaren pro Band. Das ist alles noch nicht so richtig erforscht.
Okay, aber dann spricht man ja schon von einem ziemlich eingeschränkten Wirkkreis auch den.
Nein, das ist nicht eine sehr hohe Auflage damals. Also das ist eine Auflage, die dafür sorgte, dass es doch im ganzen deutschsprachigen Raum verteilt war. Die Tatsache, dass es illegale Nachdrucke von einigen Bänden gab, zeigt ja auch, dass es ein interessantes Format war, dass es ein interessantes Buchprojekt war. Also das, ich würde mal sagen, das war jetzt kein Bestseller, aber es war ein sehr teures Buchwerk, was sich finanziell lohnte. Also ne, summa summarum, das ist schon etwas. Ja. Was das jetzt bedeutet für die ganze Redaktionspraxis dahinter, das wüsste man gerne. Und wenn ich dazu komme, ein nächstes Projekt zu machen, dann hat das damit etwas zu tun, dass man versucht, mit Hilfe jetzt auch der digitalen Textpräsenz sowohl des Universallexikon wie auch der Vorgängerwerke einfach mal so eine Art Plagiatsoftware drüber laufen lässt und mal guckt, woher kommen die Texte, auch wohin wandern sie. Ja? Das würde uns dann nochmal, glaube ich, sehr viel stärker vor Augen führen. Also bei einigen Dingen weiß man schon, kann man das machen. Lemery habe ich ja selber erwähnt. Dann sieht man, dass dieses Sachwissen tatsächlich ein anonymes, also auch ein mehr oder weniger zeitungebundenes Wissen ist, dass bestimmte Wissenseinheiten vom 1710 bis 1810 eigentlich unverändert waren. Aber welche das waren, ob das jetzt der Artikel über Luftpumpe war, der nicht verändert wurde, oder über Cäsar, das wüsste ich gerne. Ja? Und da kann man vielleicht so Wissenswanderungen schildern. Und die geben einem dann natürlich auch Aufschluss darüber, was in diesem Lexikon, wohin originelle Redaktionsarbeit hineingesteckt wurde und wo nicht. Ja? Denn was mich auch fasziniert ist, das muss ein Mitarbeiterstamm von 50 bis 100 Leuten mindestens gewesen sein. Ansonsten ist das gar nicht zu bewältigen gewesen. Jedes Jahr 4000 Seiten. Das sind 284.000 Artikel. Ja? Und dann kommen noch die Verweisungen in der Höhe von fast 300.000 dazu. Also das Alphabet ist auch sehr genial im Grunde aufgefaltet worden. Ja? Also die Arbeit dahinter, also es gibt im Alphabet gibt's immer solche Sachen, man trägt dann unter Krieg irgendwas nach, wenn man den Artikel Frieden vergessen hat, ja, dann trägt man es unter Krieg nach. Oder in diesem Lexikon ist Elisabeth die erste von Russland, der Band E war schon vorbei, als sie Zarin wurde, da hat man es unter R wie Russland nachgetragen und so. Solche Sachen gibt es, die im Grunde zur Unsauberkeit beitragen, aber die funktionieren natürlich, ja. Also mich fasziniert, dass das eine Schar von Menschen war, die alle dieselbe Idee hatten, nämlich dieses Wissen aufzubereiten, sodass es lesbar war, es auch deutsch zu verfassen, ne? Auch aus einer deutschen Perspektive, Wurzen mehr Platz zu geben als Delhi, ja? Sibirien mehr als China.
Also bevor ich meine nächste Frage stelle, wollte ich darauf hinweisen, dass die ganze die Debatte hier aufgezeichnet wird und Sie auch die Chance haben, Fragen zu stellen, also vielleicht eine Viertelstunde oder so, oder je nachdem, wie Sie Ihnen gerade drücken, melden Sie sich dann. Wir haben ein Publikumsmikrofon und das Ganze wird auf Podcast aufgezeichnet unter www.thomasius-club.de. Also das hat man vorhin am Anfang vergessen zu erwähnen und wollte ich jetzt kurz nachtragen. Meine Frage jetzt, nun gibt es Leistungen, die so eine Enzyklopädie darbietet, also unter Anonymität von Sachwissen und Neutralität, die gegenüber der französischen Tradition offenbar ein positives Kriterium sind, ist aber gerade im Zeitalter des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, wo so viele Neuerungen permanent passieren, ist doch besonders ärgerlich, dass die Aktualität von solchen Enzyklopädien meist schon dann gescheitert ist, wenn das Werk vollendet ist. Also dann sind die meisten Dinge einfach schon überholt und man müsste eigentlich schon wieder neu anfangen und man weiß von vornherein, das wird man nicht einholen können. Wie gehen denn die Autoren denn damit um und also mit dieser permanenten, dauerhaften Veralterung des Geschriebenen, sozusagen die während man das geschrieben hat, ist es schon alt.
Ja, also es geht allen sehr schlecht, ja. Also Enzyklopädisten sind sehr betrübt darüber, dass die Welt sich ändert, beziehungsweise sie wissen es ja schon, aber sie müssen dann immer wieder neu anfangen. Also das ist der Fluch der Enzyklopädisten, ist die Aktualität, die dazu führt, dass man eigentlich jedes Werk, kaum dass es vollendet ist, neu schreiben muss. In unterschiedlicher Weise. Also es gibt auch wieder in Leipzig im Verlag Kleditsch vom Anfang des Jahrhunderts zwei Lexika. Das eine nennt sich Konversationslexikon und bezieht sich auf politisch-historische Ereignisse, was man in der Zeitung so liest und worüber man sich dann unterhalten will. Und das ist sehr wechselhaft und das wird so ungefähr alle 2 bis 3 Jahre neu herausgegeben. Also sehr, sehr häufig. Das hat im 18. Jahrhundert ganz unglaublich viele Auflagen, weil es dauernd aktualisiert werden muss. Und dann gibt es im selben Verlag herausgegeben so ein Reallexikon, das mehr auf die Wissenschaften geht, auf die Technik, wo sich nicht so schnell etwas ändert. Das wird aber auch alle 6 bis 8 Jahre neu herausgegeben. Es hat eine andere Geschwindigkeit. Ja, und das betrifft halt den Buchmarkt dann insgesamt. Da muss ich da ein bisschen anpassen. Und im Übrigen erklärt dieser Fluch der Aktualität auch, warum das Internet dann letztlich also gewonnen hat gegenüber den gedruckten Enzyklopädien, weil da sind sie eindeutig besser, die Leute, die das aktuell halten. ob sie in jeder Hinsicht dann auch besser sind, ne, was die Vertiefung angeht oder so, das ist dann wieder eine Frage. Die Konflikte sind immer die gleichen. Also in der Enzyklopädie Britannica zum Beispiel gibt es zwischen der zweiten und dritten Auflage den Streit darum, wie lang die Artikel sein sollen. Soll man jetzt so große Generalartikel, so General Essays schreiben und dann sagen hier Pferd, siehe Tiere, ja, und dann eben nur kurz machen, oder soll man Pferdeartikel schreiben, ja? Und erst hat man das mit so einem langen Artikel versucht, da war quasi zwei Drittel des Lexikons waren lange Essays und dann waren nur noch Verweise. Und das wollten die Leser aber gar nicht haben. Die wollten nicht 110 Seiten über die Medizin lesen, um zu finden, wo da was über Atlas steht. Und dann hat man das Ganze wieder rumgekippt. Und ich war 2011 in der Jury für den besten Wikipedia-Artikel des Jahres. Und da sind eine ganze Reihe von wirklich ausgesprochen guten Texten nicht in die engere Wahl gekommen, weil sie zu lang waren. Ja, es besteht auch eine gewisse Kunst darin, die Artikel kurz zu machen. Ja, also ich meine, lang kann jeder. Ja.
Also auch hier nutzerorientiert.
Ja.
Aber geht eben da nicht gerade auch was verloren, also in dieser zu sehr... jetzt kommen wir sozusagen zum kritischen Teil, ja, des Buches. Also es gibt ja auch gewisse Gefahren halt, also sich dem Nutzer so sehr anzudienen, was man ja auch gerade, also die ganze wissenschaftliche Welt stöhnt über den schnellen Zugriff der Studenten auf Wikipedia und allem möglich und so eine Schnellgriff-Handhabbarkeiten und weil die Leute einfach nicht mehr längere Texte lesen oder verstehen können. Und sich begnügen einfach mit dem Laienhaften, was einem dort geboten wird, was nicht immer stimmt, weil auch die Wikipedia-Einträge sehr unterschiedlich sein können. Und je nachdem, wie sie strukturiert sind, haben wir ein anderes Thema, auch unterschiedliche Angebote machen können, wie man damit umgeht und sie für sich handhabbar machen kann. Aber ich sehe schon auch eine Gefahr darin, Dinge zum Beispiel nur handhabbar, nur pragmatisch, kurz zu darzustellen und nutzbar zu machen.
Ich sehe da keine Gefahr. Ja. Wo soll die Gefahr sein? Ich meine, jeder, der sich irgendwie für etwas tiefer interessiert, wird auch längere Texte lesen. Gut geschriebene längere Texte, die sind ja auch nicht so häufig. Ja? Also es gibt viele schlechte Bücher. Ja, es gibt auch viele schlechte Enzyklopädien. Das war eigentlich schon immer so. Orientierung, also das würde ich mal nicht auf den Rücken der Enzyklopädisten abladen, die sich ja im besten Falle darum bemühen, etwas, was vielleicht ein Fachwissen ist, mit Fachbegriffen für andere Leute aufzuarbeiten, die nicht Fachleute sind. Ja, das finde ich immer noch eine sehr ehrenwerte Aufgabe. Nicht unähnlich der Journalisten manchmal, die komplexe Zusammenhänge in sehr kurze Fassungen bringen müssen. Und auch da haben wir ja, wir haben sozusagen den Tagesschau-Beitrag, der ist extrem kurz. Ja. Dann haben wir einen längeren Bericht im Auslandsspiegel oder so etwas. Oder dann können wir auch eine Zeitung lesen, wo die Hintergrundberichte noch länger sind. Oder dann greifen wir auch zu einem Buch. Also diese Skalierung des Wissens ist ja jedem geläufig. Jeder, der lesen kann, weiß, dass man länger oder kürzer über eine Sache handeln kann. Und es war immer schon so, dass man natürlich irgendwann auch eine Grenze hat, wenn man nur im Enzyklopädischen bleibt. Das ist ja so alt wie die die Enzyklopädien sind so alt wie die Karikaturen über die Enzyklopädie-Leser. Ja? Also da Bouvard und Pécuchet und der Autodidakt und ähnliche Dinge. Also ich finde es eher auffällig, wie früh diese Tradition mit dem Buchdruck einsetzt und wie erfolgreich sie von Anfang an ist. Ich sollte vielleicht erzählen, es wurde ja schon darauf hingewiesen, ich war in Wolfenbüttel und in Wolfenbüttel habe ich die Bedeutung dieser Literatur erkannt, indem ich in die Bibliothek hineingelaufen bin. Und zwar in den Teil der Bibliothek, der im 19. Jahrhundert organisiert worden ist. Das heißt in Wolfenbüttel die sogenannte mittlere Aufstellung. Das ist nicht sehr viele Kilometer lang, das kann man abgehen. Ja? Also ich habe dann versucht, hier in Leipzig diesen Gang auch zu machen, aber der ist dann einfach zu lang, da verliert man sich. In Wolfenbüttel kann man also eine Aufstellung der Bibliothekare aus dem 19. Jahrhundert ablaufen, die Bücher nach Disziplinen geordnet haben. Ne? Zoologie, Botanik, alles Mögliche. Französisch, Sprache und so weiter. Ganz viele verschiedene Disziplinen, Systeme und so weiter. Und jeweils an den Anfang haben sie orientierende Werke gestellt. Immer am Anfang, immer der erste Meter waren orientierende Werke aus mehreren Jahrhunderten. Ja? Und das hat mir überhaupt erstmal gezeigt, was es alles gab. Das war auch unter anderem deswegen wichtig, weil keines dieser Werke hieß Enzyklopädie. Der Begriff Enzyklopädie taucht ein einziges Mal als Werktitel im 17. Jahrhundert auf. Ja, bei Altstädt, die Enzyklopädia, die heißt so, das ist ein Lehrwerk eines akademischen Lehrers. Und dann taucht sie eben, wie bekannt, im 18. Jahrhundert auf, hat aber dann eben auch häufig immer noch den Lehrwerk, also ist immer noch als Titel für Lehrwerke da. Ist also keineswegs ein sehr der Buchtitel Enzyklopädie, der ist das eine, der die Sache des enzyklopädischen Schreibens, des ordnenden Schreibens, die man in diesen Werken finden kann, übrigens Werke, die nicht alle alphabetisch sind, sondern eben manche auch systematisch, den kann man zum Beispiel in solchen Bibliotheken finden. Da geht einem auf einmal auf, dass von Anfang an, seitdem es Bücher gedruckt werden, dieses Problem besteht, sich darin zu orientieren, im Wissen zu orientieren und dass es Autoren gibt, die das machen auf ganz unterschiedlichem Niveau. Und da findet man eben die Vorläufer vom Universallexikon. Ja, es gibt dann schon noch eine Geschichte innerhalb dieser Wissenssortierung oder sagen wir mal der Auseinandersetzung mit dem Wissen, weil die alphabetischen Werke gehören auch von Anfang an dazu. Es ist nicht erst so, dass die erst später entdeckt wurden. Ja? Mein großes Beispiel ist immer Gregor Reisch, 1503, ist ein eher systematisches Werk und ein Italiener, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, ist ein alphabetisches Werk von 1507. Also auch das alphabetische Verzeichnen, das kommt ja aus den Indizes des Mittelalters, das war immer schon eine Technik, sich zu orientieren.
Wir haben jetzt eine Publikumsfrage. Okay. Ist die gleich im Anschluss hier ran?
Ich wollte nur sagen, dass es jetzt da ist. Achso,
ja, aber es gibt welche.
Aber da ist auch schon eine.
Du hast gesagt, es gab 855, also wahrscheinlich 855 Exemplare von jedem Band. Wie stelle ich mir jetzt aber die Benutzung vor? Weil es klang so am Anfang, jeder konnte sich das kaufen, kostet 2 Taler. Deswegen vielleicht kam bei André deswegen auch diese Größe von 10.000 Exemplaren zu. Wenn man sich das vorstellen hat, okay, das steht dann im Bücherregal. Aber es war ja wahrscheinlich gar nicht so, sondern es gab eine Reihe von Bibliotheken, die das gekauft haben, aber damit sind doch noch nicht alle gekauft. Wie kommt also der normale Bürger oder was ist überhaupt das Publikum dieses Buches gewesen zu diesem Wissen und wie haben die das genutzt?
Also der Zedler war einer der ersten, die das Subskriptionsverfahren angewendet haben. Das heißt, er hat also Leute gesucht, die das abonnierten, von denen das Geld genommen und damit dann die Bände produziert. Diese Liste würde uns also verraten, wer das Buch gekauft hat. Und es wird auch gesagt, dass diese Liste am Ende veröffentlicht werden soll, was aber nicht passierte. Wir haben diese Liste nicht. Damit fehlt uns ein Einblick in diese Leserschaft. Wir können jetzt noch mal gucken, wo steht das? Es steht zum Beispiel in allen Gymnasien, Universitäten, Klöstern. Ich habe es in Einsiedeln getroffen, das Exemplar hier in der UB oder eines der Exemplare ist aus einem Gymnasium in Krimma. Also es stand bei betuchten Privatleuten. Also 2 Reichsteiler ist vielleicht preiswert für einen Folianten, aber ist nicht wirklich preiswert. Ich weiß nicht, wie man das umrechnet, aber ich würde mal sagen, es kostet wahrscheinlich sowas wie 200 € oder so. Ja? Also es war nicht wirklich preiswert. Man musste es sich leisten können. Institutionen haben es sich eher geleistet. Und eher in Deutschland natürlich, man weiß es nicht. Es gibt einen Hinweis von Diderot, der ja anfängt, als Zedler schon zu Ende ist. Und er sagt, man wird sicher gut daran tun, die große deutsche Enzyklopädie zu benutzen. Aber er sagt nichts weiter. Und ob es nun genau die war, die er meinte, und ob er sie benutzt hat, weiß man auch nicht.
Ich würde noch mal gerne zu dem Thema der Systematik zurückkommen. Und zwar, du hattest ja gemeint, dass die, also Bibliotheken waren offensichtlich nach Lexika, also nicht systematisiert, aber zumindest boten sie sozusagen den Einstieg in das jeweilige Fachgebiet. Und das Zedler-Lexikon bietet ja eigentlich keine Systematik in dem Sinne. Es ist sozusagen stringent einfach nur alphabetisch geordnet. Es hat Verweise, was vielleicht schon ganz interessant ist. aber und es hat irgendwie Kategorien mit dabei, ja. Jetzt ist es auch so, dass wenn so ein Lexikon halt geschrieben wird, benennt man damit ja auch Dinge. Ja, also das, was dort beschrieben ist, das ist eigentlich auch das, was existiert. Das entfaltet ja bei so einer Enzyklopädie schon eine relativ große Macht, die man damit halt dann auch letztendlich in der Hand hat. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen so, das, also zumindest verstehe ich das so, was Bettina gesagt hatte, der Punkt bei der Wikipedia, wenn die, also dass dort halt mehrere Leute an der Auffassung sozusagen der Welt halt schreiben, Begriffe formen und die Wikipedia auch schon selbst als Rohstoff genutzt wird, um halt Wissen wiederum zu sortieren. Also ich meine, das ist ja, machen wir sogar sozusagen in der UB. Und darüber hinaus sogar auch noch Grundlage ist, um halt Computern quasi Sprache beizubringen. Dafür wird die Wikipedia ja auch herangezogen. Ist da so eine Enzyklopädie, also beißt sie sich da nicht auch selbst sozusagen irgendwie in den Schwanz? Also es ist ja letztendlich sozusagen, du meinst, die Enzyklopädie ist quasi ein Werk der Aufklärung, etwas zur Ermächtigung sozusagen über das Wissen, aber so eine Enzyklopädie sozusagen bezieht sich auch wieder rück und schränkt das Wissen in einer gewissen Hinsicht auch wieder ein. Ich meine, das Vorteilhafte sozusagen bei dem Buch war, das konnte man irgendwann wegstellen, dann war es nicht mehr vorhanden, ja, und es konnte, es war ein Bruch da und es musste eine neue Enzyklopädie geschrieben werden. Jetzt bei den fortschreibenden Enzyklopädien quasi haben wir eine Kontinuität, die man künstlich sprechen müsste, ja. Was denkst du?
Also der Zettler ist sicher ein gewaltiges Dokument auch der deutschen Sprache. Das ist ja einfach ein Riesenlexikon auch an deutschen Stichwörtern und deutschen Begriffen und Texten. Die Rechtschreibung ist nicht ganz festgestellt. Es gibt offensichtlich mehrere Dialekte, die eine Rolle spielen. Also China steht nicht unter China, sondern unter Sina. Warum auch immer. Also es ist wahr, das Lexikon reflektiert den Sprachgebrauch, das sagt es auch ausdrücklich, dass es das macht, und gleichzeitig prägt es ihn natürlich auch. Ja? Also im Zettler gibt es diese Technik, die in vielen Lexika vorherrscht, ein selbes Wort mit mehreren Bedeutungen kreiert mehrere Artikel. Also man kann ja sagen, was weiß ich, Auflage, erstens, zweitens, drittens. Ja? Übrigens nur eine von sechs Bedeutungen des Wortes Auflage gehört zum Buchdruck. Ja. Auflage ist zum Beispiel auch eine bestimmte Zahlung in der Handwerkskasse. Ja. Und man findet ganz viele überraschende Dinge. Jetzt neulich habe ich gelesen, Publikation. Wow, Publikation, ja. Es ist ein Artikel über Friedensfeste. Also das muss man dann lesen, um das zu verstehen, aber es hat nichts mit Büchern zu tun. Ja. Der Artikel Wissenschaft hat auch nicht das auf Lager, was man so erwartet. Das ist ein Artikel über vorsätzliches Handeln. Etwas mit Wissenschaft tun, mit Wissen, also vorsätzlich. Was wir suchen, wäre im Artikel Wissenschaften, den es auch gibt. Ja. Und so weiter. Da ist er so sehr überraschend, auch im Sprachgebrauch. Im Zettler, also es wird an mehreren Stellen gesagt, man sei bemüht, alles zu verdeutschen. Das stimmt, allerdings nicht für alle Phasen. Gerade am Anfang ist sehr viel Lateinisch drin, also sehr viele Lemma-Begriffe sind lateinisch, Lemmata. Das liegt vielleicht auch daran, dass am Anfang Altphilologen damit gearbeitet haben. In der zweiten Hälfte sind auch hebräische Begriffe drin, also Sefer und so weiter. Das ist alles auf Hebräisch gedruckt. Ganz irre, das zeigt ein bisschen so nebenbei, was man in Leipzig so mal eben hinkriegte, ja. Also ganz, gar kein Problem, auch mitten im Text einen hebräischen Ausdruck zu drucken. Die Typen waren da und die Leute, die das richtig setzen konnten, auch. Oder Griechisch, Altgriechisch ist durchweg drin, ne? Also der Charakter des Universallexikon als ein Dokument der deutschen Sprache und auch nur eines Ausschnittes von 20 Jahren, der ist unter anderem schon anerkannt worden vom deutschen Rechtswörterbuch. Die benutzen den massenweise. Ja, das ist eine Hauptquelle dafür. Und ansonsten, glaube ich, ist da auch noch vieles zu untersuchen. Ja, also es wird auch spannend.
Aber das heißt, dass letztendlich die Systematik halt in der Enzyklopädie nichts verloren hat und die Enzyklopädie tatsächlich auch etwas von der Systematik losgelöst ist.
Also man muss nochmal, ich habe das ja schon verschiedentlich angedeutet, also man kann mit Recht und der Enzyklopädie etwas Systematisierendes erwarten. Das, trifft zu, das gibt es, ja. Wenn ich von enzyklopädischen Schreiben rede, dann spielt es schon eine Rolle, an welcher Stelle man sozusagen in der Transformation von Fachwissen dann auch Verweisungen einbaut und so weiter und sagt, das gehört zur Meteorologie und das gehört zur Geografie oder so etwas. Ja? Das ist schon wichtig. Aber bei Personenartikel und bei Länderartikeln zum Beispiel ist der Verweis auf irgendeine Wissenschaft, irgendeine Hierarchisierung ja gar nicht so wichtig, sondern die Beschreibung hat ganz eigene Schwierigkeiten, ja? Sodass ins enzyklopädische Schreiben meiner Ansicht nach viel größere Schwierigkeiten fallen als bloß das Systematisieren. Ja? Das Systematisieren bezieht sich auf Techniken und Disziplinen. Aber zum Beispiel, was mich ganz besonders fasziniert, im Zedler sind die ersten Orts- und Länderartikel, die es überhaupt gibt, also bis auf Moreri, auf Französisch. Wer weiß, wie man Artikel über Portugal schreibt? Wie soll der Artikel über Wien geschrieben werden? Es gibt überhaupt keine Vorbilder dafür. Es gibt nicht allgemein orientierende Artikel über Orte und Länder. Und die werden dort geschaffen. Und so verschieden, wie sie geschaffen werden, sieht man deutlich, dass es noch gar nicht feststeht, wie man sowas zu machen hat. In Paris gibt es ein Straßenverzeichnis. Das würde ich eher für misslungen halten. Ja, das ist eine ältere Tradition. Der Artikel Leipzig ist brummend, lähmend, langweilig. Ja, es ist ein Exzerpt sozusagen an der hererzählte Chronologie, einer Analystik, die auch noch 1722 endet, obwohl der Artikel 1738 erscheint. Ja. Also das ist keine Meisterleistung. So, andere sind ganz anders. Ja, also Sibirien ist wunderbar aus Erfahrungsberichten herausgeschrieben. Russland hatte ich ja schon erwähnt. Es gibt der schwedisch-russische Krieg ist auch ein toller Artikel. Das sind Schwierigkeiten, die liegen ganz, ganz jenseits dieser einen immer wieder ins Auge der Philosophen stechenden Schwierigkeit der Systematisierung und der Ordnung. Im Zedler, um es mal so zu sagen, gibt es 93.000 Artikel, die sachlich Wissenschaften zugeordnet werden können, 72.000 Artikel der Geografie und 120.000 Artikel Biografie. Ja? Also da sieht man schon, dass nur ein Drittel eigentlich eine systematische Frage überhaupt verträgt von diesem Wissen. Und aber das ist natürlich jetzt der Gesichtspunkt der allgemeinen, der großen Enzyklopädie.
Ja, wobei ich meine, selbst die Strukturierung von Artikeln ja auch eine gewisse Systematik voraussetzt, ja, und halt auch, also dass er selbst einen Artikel über Portugal oder was auch immer auch eine Binnenstruktur halt hat.
Ja,
und auch ein Binnensystem halt dann auch, also wie wir genau über Länder denken sozusagen, also was dazugehört, ob das nur die Kultur ist, ob das auch die Geografie ist und ja, so weiter.
Ja, und was heute in Wikipedia passiert zum Beispiel, Wikipedia teilt ja mit dem Universallexikon auch die Tatsache, dass sie sprachlich ist deutschsprachig. Also und gibt ja auch ein Verbot, die Artikel einfach so zu übersetzen. Ja, also das heißt, die deutschsprachige Wikipedia ist für die deutschsprachige Community da und die englischsprachige für die englischsprachige. Man macht heute in der Wikipedia zum Beispiel bei Städteartikeln, also das will man nicht killen, dieses Prinzip, dass man für eine bestimmte Kulturgruppe auch schreibt. Für Leute, die im Grunde mit diesen Artikeln dialogisieren wollen. Da ist es wichtig, dass die nicht in irgendeinem nirgendwo abstrakter Generalität und Objektivität erhoben werden, sondern dass es schon Unterschiede gibt. Aber wo es dann keine Unterschiede gibt, ist zum Beispiel bei der Einwohnerzahl, bei bestimmten Gründungszahlen, bei Geburtsdaten und so weiter. Und das ist zum Beispiel bei Wikipedia jetzt so, dass die das dann quer durch alle Sprachen hindurch vereinheitlichen. Ja? Also wenn Artikel New York wird immer aktualisiert, die Einwohnerzahl von New York ist immer korrekt und zwar in allen New York-Artikeln, in allen Sprachen. Ja? Und das ist natürlich eine wunderbare Sache, aber zeigt eben auch, dass man das, wenn man so will, normiert, ja? Den Rest nicht. Ja? Und das gehört mit zum Charakter des Sprachwerkes. Ja? Das ist ein Ausdruck der Zeit für die Zeit, also auch für das Gehör der Zeit.
Also was ich jetzt aus eurer kurzen Debatte rausgehört habe, ist, was du stark machen möchtest, ist die Übersetzungsleistung, die der Enzyklopädist, der allgemeines Wissen verbreiten möchte, leisten muss. Also Fachwissen in Sachwissen umzuformulieren, ist eine Leistung, die nicht erstens jeder kann, die auch nicht mit einfachem Abschreiben irgendwie getan ist, weil damit eben auch verbunden ist, dass, wenn ich beispielsweise einen Fachartikel einfach nur übernehme, dann natürlich bei demjenigen, der das anwendet, also bei dem Nutzer, bestimmte Handlungsoptionen offenbare, ja, die der Laie so nicht hat. Also muss ich ihm das sozusagen aus seiner Perspektive erklären, was für mich nochmal eine besondere Anstrengung ist. Und zwar mit seinem Vokabular. Also das ist irgendwie eine große Leistung, die du hervorheben möchtest. Und meine Frage, die jetzt kommt, bezieht sich darauf, du hast in einem kurzen Abschnitt darauf verwiesen, dass nicht nur Fachtermini, also nicht nur fachwissenschaftliche Terminologie verwendet wird, sondern vor allen Dingen ja auch Redewendungen, Metaphern, übertragene Rede ganz wichtig ist. Und dass es da wohl auch in Frankreich ein Beispiel, gab, wo es zu jedem Buchstaben, sag ich jetzt mal, oder jedem Lemma ein Artikel in wissenschaftlicher und einen in Literatur, poetischer Art und Weise gab. Also das fand ich ja mal sehr faszinierend, also dass auch diese übertragenen Redeweisen plötzlich auch für so eine Enzyklopädie eine Rolle gespielt haben und dieses die Enzyklopädie als Wissensmaschine, die auf eindeutig auf die Ideologie des Exakten abstellt, ja, diese Eindeutigkeiten darstellend, mal zurücknimmt und sagt, hier gibt's noch ein anderes Register unserer Lebenswelt, die machen wir jetzt auch mal auf. Das ist die übertragene Rede, mit der wir täglich umgehen, auf die verweisen wir jetzt noch mal ganz neu. Und das fand ich ein sehr spannenden Teil in deinem Buch, dass du den nicht ausgelassen hast.
Es ist eine der Schwierigkeiten, das Genre Enzyklopädie abzugrenzen von Sprachwörterbüchern. Aber ich habe mich da an die Weisheit von Alain Rey gehalten, der ein schönes Buch über die Liebe zu Lexika geschrieben hat. Und der sagt, es gibt im Grunde diese Grenze nicht wirklich. Wenn ich eine Wendung, wenn ich in einem Sprachwörterbuch, bei den Grimms oder so, etwas erkläre, dann erkläre ich irgendwo auch die Sache. Und wenn ich eine Sache erkläre, dann erkläre ich auch die Sprachverwendung davon. Das ist in der Tat wahr. Je länger ich etwas darüber schreibe, umso eher mischt sich das. Ja. Es gab den Versuch der französischen, der Pariser Akademie 1694, haben die ein vierbändiges Lexikon herausgebracht. Das hatte das Alphabet zweimal. Ja. A bis Z in zwei Bänden und dann nochmal A bis Z in zwei Bänden. Und das eine war ein Sprachwörterbuch und hat zum Beispiel die Biene erklärt als etwas, was in der Literatur vorkommt und als Symbol des Fleißes und so weiter gilt. Und das andere war ein Sachwörterbuch und hat erklärt, dass die Biene ein Insekt ist. Ja? Und so hat man versucht, das zu trennen. Das ist aber ein seltener Versuch, das so ganz und gar zu trennen. Es gibt in Frankreich überhaupt, das hat Italien auch, das hat etwas mit diesen Akademien zu tun, die am Anfang Sprachakademien war, eine etwas stärkere Tradition dieser Sprachbeobachtung und Sprachbeschreibung, auch Beschreibung des Sprachgebrauchs, als in Deutschland, wo es ja zwar die älteste Akademie gab, aber die gleich eine naturwissenschaftlich-medizinische war, was jetzt die Leopoldina in Halle ist. Ist ja eigentlich älter als die Pariser und die Londoner Akademie. Und die war von vornherein nicht so sehr auf die Sprache gerichtet, sondern eher auf die auf die Technik und die Wissenschaft. Also das ist eine schwierige Abgrenzung. Und tatsächlich finde ich, was du eingangs gesagt hast, also man könnte es so kurz sagen, das Universallexikon erfindet den Laien. Den gibt es noch gar nicht. Der Laie ist die eigentliche Figur, die neu ist. Der Experte ist alt. Ja, der Priester, der mit Geheimwissen operiert, oder der Techniker, oder der Handwerker, oder die ganzen Ingenieure, die herumgelaufen sind mit ihren Wundersachen, oder ganz zu schweigen von den ganzen Medizinern und den Quacksalbern und so weiter. Also Leute, die beanspruchen, ein Wissen zu haben, was nur sie alleine haben und was sich ganz kompliziert kommuniziert, die gibt es immer schon. Wen es jetzt neu gibt im 18. Jahrhundert und das Dokument, um das sozusagen zu überprüfen, ist das Universallexikon, das ist der Laie. Das ist der, der sagt, ich will es aber auch verstehen. Ja? Und das Lexikon versucht dem irgendwie, dieses Lexikon versucht dem irgendwie entgegenzukommen und erfindet damit diese Figur. Die gibt es sozusagen fast nicht anders. Vielleicht könnte man es so sagen, dass ein neuer Lesertyp auch da erfunden wird, der einen hohen Anspruch hat, nämlich den Anspruch, dass alles sich übersetzen lässt in eine andere Sprache als die Sprache des Experten. Sehr, ja, vielleicht auch gefährlicher Anspruch, ja, ein Anspruch, der auch fehlgehen kann, ja, der auch Leute urteilt, deren Wissen sozusagen weder falsch noch wahr ist, aber der Laie trägt einen moralischen Anspruch da hinein, ja. Der verurteilt die Atombombe Ja, der verurteilt bestimmte, was weiß ich, Forschung, die Viren freisetzt und ähnlich. Das ist der Laie. Also ich will es nur mal andeuten, dass der Laie jetzt nicht eine Heldengestalt und eine Lichtgestalt des 18. Jahrhunderts ist, sondern eine problematische Gestalt. Aber sie erfindet sich, sie wird da sozusagen erfunden, gegen die immer wieder sich neu bestätigende Kultur des Experten.
Da redest du aber ein bisschen irgendwie auch schon in die Richtung der modernen Suchmaschinen. Also auch da ist der Laie natürlich auch in anderer Hinsicht, aber trotzdem auch eine gefährliche Instanz in gewisser Weise. Also mit Vorsicht zu genießen und nicht nur derjenige, der am großen Aufklärungsprojekt beteiligt hat, obwohl die Intention, das Buch überhaupt zu schreiben, offenbar sehr aufklärerisch ist, nämlich eine bestimmte Position, nämlich das Laien irgendwie auch stark zu machen, also als derjenige, der etwas mitbestimmen kann, was an Wissen generiert wird, wie etwas nutzbar gemacht werden kann und so weiter, woran sich dann andere externe Wissensgebiete auch dienen müssen, in gewisser Weise.
Der Laie, das sind ja wir alle. Ja, also das Gute an dem Laien ist, er unterhält sich ja. Er bleibt ja nicht im Lexikon hängen, das wäre ja auch ein bisschen langweilig, sondern er kommt ja raus und unterhält sich dann. Ja, er macht aus jedem Lexikon ein Konversationslexikon. Und das ist seine Kraft. Ja? Und in dieser Unterhaltung, in dieser Diskussion, die kann man jetzt Erörterung nennen, Problematisierung, in der steht nichts fest, das kann man bedauern, ja, dass so wenig feststeht. Aber sozusagen, wenn man mal so einen Papst gegen sich hat oder so einen Kaiser, dann ist das auch schon ein bisschen subversiv, wenn man sagt, es steht nichts fest. Ja. Und insofern gibt es eine neue, wenn man Streit- und Debattenkultur, das hängt alles damit zusammen, dass Enzyklopädisten es geschafft haben, das Wissen zu verhackstücken, es in kleine Portionen abzuteilen und zu sagen, hier, so lässt sich das auch kapieren. Der Anspruch, dass man Dinge verstehen kann, ohne erst studiert zu haben, ohne über ein System oder einen Unterricht zu gehen, so, ist ein sehr hoher Anspruch, sicher ein problematischer Anspruch, aber der einzig denkbare, der uns davor schützt, Opfer irgendeiner Expertokratie zu werden oder von Leuten, die sagen, für uns, wo es lang geht.
Aber da sind wir doch schon längst drin, oder? Also ich meine, wenn man heutzutage in der Kneipe sitzt und sich über ein Thema unterhält, da ist das Handy fünfmal schneller draußen und man guckt bei Wikipedia nach, ob jetzt das, was man erzählt hat, tatsächlich stimmt oder nicht. Also ich meine, es ist dann diese Faktenverliebtheit, die ja, wozu ja auch so ein Lexikon halt einlädt, die ist ja, allgegenwärtig und bietet natürlich halt auch immer weniger Freiräume, weil halt natürlich die Faktizität der Enzyklopädie uns immer wieder auf die Füße fällt und wir halt immer wieder damit konfrontiert werden, was total steht. Ich meine, wenn man sich darüber unterhält, was jetzt was Freiheit ist, ja, also ich meine, über so einen Artikel, da könnte man vielleicht streiten, ja, da gibt es nichts wirklich Feststehendes, ja. Aber wenn es um Geschichtsauslegung geht,
dann streitet man nur, ja.
Na ja, gut, aber ich weiß nicht, also ich denke, dass man da also genau, da streitet man halt nur, weil man halt tatsächlich
ja, aber das liegt daran, dass was wir Wissen nennen, so verschiedene Dinge ist. Ja, das ist das Wissen darüber, wie etwas funktioniert. Das ist ein Fach- und Sachwissen, so ein Wissen, was geht und so weiter. Es ist aber auch ein Wissen, wie sich etwas verhält. Ja, wie verhalten sich das berühmte Beispiel aus der Wikipedia sind die israelisch-palästinensischen Beziehungen, ein Artikel, der dann irgendwann mal gesperrt wurde, weil ihn dauernd jemand geändert hat. Ja, aber viele andere Artikel, also schon der Artikel, was weiß ich, schon über die DDR kann man sehr verschiedene Namen und Texte produzieren. Ja? Also eigentlich ist es allgegenwärtig. Wir sind uns nicht einig und können uns ja trotzdem unterhalten. Das ist auch gar nicht die Voraussetzung, dass wir uns einig sind. Und ein Lexikon verhilft uns auch nicht dazu, jetzt unbedingt einig zu sein. Es verhilft uns dazu, den Streit beizulegen bei Dingen, die es nicht lohnt, weil es einfach so oder so sich verhält. Aber es hilft uns auch, auf die Sprünge zu anderen Themen zu kommen. Jeder Text führt auf andere Texte. Das macht das Lexikon auch deutlich. Es ist eine, wenn man so will, eine offene Bibliothek. Ja, ich steige an der einen Stelle ein und ich gehe an der anderen Stelle weiter, aber, und das ist ja auch in dem Universallexikon der Fall, man geht aus dem Lexikon ja auch raus. Es gibt ja Fußnoten, es gibt Verweise auf andere Literatur. Manchmal sind Artikel regelrecht als Empfehlungen zum Lesen geschrieben worden. Und das alles sind sozusagen setzt frei von einem festen Text. Ja.
Wir haben noch eine Frage. Ja.
Ich
Herr Schneider, mich würde nochmal genau dieser Punkt, der Sie haben am Anfang gesagt, Dialogizität, jetzt kam immer diskursiver Raum, Kommunikation, das würde mich nochmal interessieren. Ich sage es mal ein bisschen böse, ich würde ja eher sagen, die Enzyklopädie oder auch der Zedler, das ist ja eigentlich ein Medium zum Selbstgespräch. Ich blätter nach links, ich blätter nach rechts. Ich kann vielleicht mit den Autoren sprechen, wenn ich sie kenne, aber es ist nicht wirklich ein diskursiver Raum. Und gerade wenn Sie jetzt sagen, okay, es wird damit eine Öffentlichkeit erstmal konstituiert, in der Gespräche stattfinden können, würde mich interessieren, was sehen Sie noch gerade auch für diese Zeit an anderen Medien oder was sehen Sie flankierend? Also ist das ein Übergang aus einer Gelehrtenkultur, aus der frühen Neuzeit, der jetzt zuerst einmal fixiert wird? Vielleicht läuft parallel dazu noch eine ganz andere Kommunikationskultur. Werden Briefe geschrieben? Gibt es Korrespondenzen? Gibt es Rezensionen? Gibt es Enzyklopädien oder Werke, die genau gegen den Zedler argumentieren? Also verstehen Sie, was ich meine? Wie gestaltet sich eigentlich der diskursive Raum herum um ein Buch, was eigentlich, würde ich sagen, in der Wahrnehmung auch ganz viel mit dem Mittel der Autorität, der textlichen Autorität erstmal auftritt? Weil es ist erstmal eine große Masse, die auf einen einströmt.
Ja gut, aber man bohrt das ja mit seinem Finger nur an einer Stelle auf, ja. Also das Lexikon beeindruckt mich ja nicht weiter, wenn ich nur was über die Luftpumpe wissen will, ja, dann bin ich ja mit einer relativ kleinen Einheit beschäftigt. Also ich würde so sagen, dass das Lexikon selber verweist gewissermaßen auf andere Bücher und andere Texte, die und bewegt sich in einem Raum von Autorität, von Bescheidwissen und Kenntnis. Aber ich glaube, es gehört in eine Kultur des Diskutierens und des Auseinandersetzens. Also ich stelle mir vor, dass es in diesen Lesekabinetten stand, die hier jeder Verleger hatte oder auch unabhängig davon, in den Salons, dass man das benutzte. Also das ist ja gerade auch die Anstrengung, man müsste im Grunde die Kultur rundherum rekonstruieren aus Elementen, die sich im Lexikon selber so nicht finden lassen. Ja. Gelehrte Bücher kann man aus Rezensionen, Rezeptionen und so weiter rekonstruieren, weil Bücher da mit Büchern zusammenhängen und ihr Gewicht auch an anderen Büchern erkennbar wird. Beim Lexikon ist das anders. Da ist eine ganze Gesellschaft und vielleicht im 18. Jahrhundert zum ersten Mal eine Gesellschaft, die sozusagen redet, diskutiert, wie in den Lesekabinetten, wie in den vielen ja öffentlichen, halböffentlichen Runden, die es hier zum Beispiel in einer Studentenstadt wie Leipzig gab.
Bitte mit Mikrofon.
Meine Frage schließt jetzt nicht an, aber ist egal. Hatte der Zedler auch Abbildungen, beziehungsweise seit wann oder wem ist das eingefallen? So wunderbare Tierbilder oder den Wald mit den verschiedenen Bäumen oder sowas abzubilden?
Also er hat quasi keine Abbildungen, ja. Es gehört ja umgekehrt, um ein Gegenbeispiel zu bringen, zum Programm von Diderot's Enzyklopädie, nach den 17 Textbänden noch 11 Bildbände zu produzieren. Allerdings hat der Verleger gesagt, erst wenn sich die ersten verkauft haben. Ja. Und insofern wurde das konsekutiv produziert, aber die Texte sind schon angelegt, auch als Erläuterungen zu Bildern zu funktionieren. Und die Bilder sind weltbekannt, ja, die Abbildungen von Handwerksgeräten und so weiter. Das ist auch eine wichtige Quelle für das 18. Jahrhundert. Dazu hatte der Verleger hier in Leipzig nicht das Geld genug. Das war immer sehr teuer, ja. Und Bildenzyklopädien sind insgesamt eine teure Angelegenheit. Wir finden besonders viel im 17. Jahrhundert, als der Buchmarkt noch sehr klein und sehr, wenn man so will, elitär und von Adligen besetzt war. Da konnte man so etwas verkaufen. Im 18. Jahrhundert sind Bücher eher sparsam schlicht ausgestattet. Dafür gibt es sehr viel mehr, höhere Auflagen und mehr Titel. Ja, also das, wir sind in der Mitte des 18. Jahrhunderts, gerade hier in Leipzig, in einer Stadt, wo der Buchhandel extrem floriert. Also keineswegs kann man hier nur die Bücher kaufen und lesen, die hier produziert werden, sondern über die Buchhändler natürlich auch die aus Frankfurt, aus Paris, aus Amsterdam und so weiter, die werden ja hierher gehandelt. Also und wenn der Buchbesitz, der individuelle, vielleicht nicht so groß war, die Zirkulation der Bücher war, glaube ich, erstaunlich groß. Ja. Und Bilder sind immer sehr nachgefragt, aber wie gesagt, das ist immer eine bestimmte Investition. Das lohnt sich zu manchen Zeiten eher als zu anderen, was weiß ich, Leupold, das Theatrum Machinarum zum Beispiel, das ist natürlich mit Bildern, das ist Ingenieurwissenschaft, aber ich nehme an, das war auch relativ teuer. Pflanzenbücher, die es natürlich auch mit Bildern gab, waren auch relativ teuer.
Gibt es für, eigentlich für dich ein Ideal, wie eine heutige Suchmaschine aussehen sollte oder wie so eine Enzyklopädie im modernen, also im heutigen Universum daherkommen sollte? Fühlst du dich selber als jemand, der sowas befördern könnte?
Ja, in meiner Ecke will ich gerne befördern die Diskussion über das 18. Jahrhundert und die tollen Enzyklopädien dort. Das ist jetzt nicht vielleicht weltbewegend, aber es ist auch nicht, wie ja vielleicht klar geworden ist, etwas, was nun ganz in irgendeine Vergangenheit führt. Ja? Das lässt uns auch nachdenken über die eigene Zeit. Was eine Enzyklopädie heute sein könnte, außer das, was Wikipedia an Ersatz für meinetwegen Brockhaus bietet, ob es da noch andere Formen geben kann. Ich würde hoffen, dass das Gespräch der Menschen über solche Gegenstände sich nicht wiederum dauernd verschriftlicht. Wir leben ja in einer Zeit, die extrem schriftfixiert ist. Ja, alles wird aufgeschrieben, all diese Blogs. Ja. Und dauernd muss man tippen. Ja. Und da war das 18. Jahrhundert besser. Da konnte man Kaffee trinken, lesen und reden und dann wieder Kaffee trinken, lesen und reden. Und das hatte mehr so einen Rhythmus. Ja. Und das Reden war eben sehr wichtig. Ja. Und ich meine, die haben ein paar Revolutionen zustande bekommen. Wenn wir sozusagen vor lauter Tippen irgendwann vergessen, uns auch noch mit Kaffee trinken und dem Reden zu beschäftigen, dann vergessen wir vielleicht auch irgendwann mal ein Handeln, was über das Tippen hinausgeht. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen.
Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke meinen Mitinsassen der Sessel hier oben und Ihnen, dass Sie da waren. Kommen Sie gut nach Hause. Sie haben auch die Möglichkeit, danach noch vielleicht die ein oder andere Frage loszuwerden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ich habe oder mein Kollege hat die Information für den nächsten Thomasius Club und wird sie entweder so flieren oder selber ansagen. Also, das ist Pirmin Stickler-Weithofer, die Verweltlichung der Ideen. Ist wahrscheinlich wieder ein Hegelbuch, nehme ich an, wie immer, am 10. Dezember, wieder 20 Uhr, hier an selber Stelle. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch hier dann wieder da wären und wünsche einen schönen Abend im Namen der anderen.
Tschüss.